Ja, guten Morgen. Ich möchte mich mit der Predigt einreihen in diesen Lobpreis, der schon stattgefunden hat. Dass Gottes ewige Herrschaft feststeht. Und zwar geht es heute um diesen Psalm 2. Seit Monaten lese ich in den Propheten immer wieder. Und was mich da begeistert ist, bei all den Prophetien über die ganzen Völker und über Israel und so, kommt immer wieder raus, Gott steht oben drüber. Er macht sein Ding. Und der Psalm 2 beschäftigt mich sowieso schon das ganze Jahr über. Ich habe Anfang des Jahres eine Prophetie mir angehört von François Boethes, der über 2025 und die kommenden Jahre einfach was ausgesprochen hat. Und dabei hat er auch diesen Psalm 2 zitiert, war stark. Und er hat mich immer wieder, hat es mich daran erinnert, an diesen Psalm. Und den möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Geschrieben wurde er 1000 Jahre vor Christus von dem Hirten, König, Propheten David, König David. Und seit 3000 Jahren ermutigt eben dieser Psalm, indem er ausruft, Gott steht oben drüber. Wenn ihr nichts heute mitnimmt, aber nehmt das mit, Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist souverän. Er ist Herr. Ja, das, was wir eigentlich haben, wir auch schon heute alles proklamiert, was jetzt folgt. Jesus ist der Herr. Wir lesen zusammen den Psalm. Ich lese aus der neue evangelistische Übersetzung. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe. Gegen seinen Messias gehen sie an. Los, wir zerreißen die Fessel, wir befreien uns von ihrem Strick. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Dann fährt er sie an in glühendem Zorn und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Nun will ich verkünden Jahwes Beschluss. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir die Völker, ja die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft. Lasst euch warnen, ihr Richter der Welt. Dient Jahwe mit Furcht, jubelt und zittert vor ihm. Küsst den Sohn, sonst wird er zornig und ihr kommt auf eurem Weg um. Denn leicht entflammt sein Zorn. Doch glücklich alle, die bei ihm geborgen sind. David sah den äußerlichen Zustand seines Landes, es sah nicht gut aus. Aber, und immer wieder, das begeistert mich an den Psalmen, es kommt immer dieses göttliche Aber. Ja, ich fühle mich so und so, aber Gott sagt das und das. Aber er wusste, er hat's versprochen, ich habe die Verheißung, aus meinem Stamm wird der König der Könige kommen. Dieser Davidsohn, dieser Messias, dieser Jesus dann. Er hat es gesehen, prophetisch. Und die Botschaft eben dieses Psalm für uns heute, Gott hat alles unter Kontrolle. Man kann den Vers einteilen eigentlich in 4 Teilen. Der Psalm hat 12 Verse, man kann ihn einteilen immer zu je 3 Versen. Die Revolution der Welt gegen Gott. Die Antwort des Allmächtigen, dann diese Thronrede des Sohnes über den göttlichen Ratschluss und dann dieser Aufruf zur weltweiten Evangelisation mit dem Aufruf, sich doch zu beugen, ja, zur Unterordnung. Die ersten 3 Verse, die Revolution der Welt gegen Gott, ja, dieses Toben der Völker. Die Völker toben seit Jahrtausenden, ja, seit Beginn. Sie lehnen sich gegen diesen Gott auf. Das ist die Gesinnung von Satan. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 2. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Ja, das ist die Gesinnung vom Feind. Seit dem Sündenfall rebellieren die Menschen und die Machthaber gegen Gott. Sie wollen weg von Gottes Maßstäben, sie wollen weg von Gottes Geboten, brauchen wir nicht. Ja, das sehen wir doch in der Gesellschaft, das sehen wir in Deutschland, diese neuen Gesetze, die verabschiedet wurden immer wieder. Es geht um Abtreibung, es geht um Ehe für alle, es geht um Selbstbestimmungsgesetz. Eigentlich zeigt das, es ist pure Rebellion gegen Gottes Ordnung. Das sehen wir doch, das ist, da steckt ein Geist dahinter. Die Frage ist für uns, die Gläubigen, lassen wir uns durch diese aktuelle Situation deprimieren? Also haben wir, oh, alles geht den Bach runter, ja, wie wird das? Und überhaupt, ja, das sind Kriege, das sind Christenverfolgungen und oh, wir beten, aber es sterben so viele. Diese politischen Entscheidungen im eigenen Land, oh, das macht mich so fertig. Diese Gottlosigkeit von den Menschen und so. Deprimiert es uns oder lassen wir uns durch diesen Psalm heute wirklich ermutigen? Und wir sehen, hey, wir müssen das ganze Bild sehen. Ja, wir sehen Gottes Herrschaft, seine Pläne. Wir haben diesen Weitblick von David. Dazu möchte ich euch heute Morgen aufrufen, Hitze hin oder her. Gott ist der wahre Herrscher. Er ist der Richter der ganzen Welt. Er hat den Überblick. Er steht über allem. Er hat Regie. Er führt diese Regie. Ja, okay, hinter den Kulissen, ja. Die Kulissen, ja, sehen anders aus. Aber er führt Regie. Und diese Verse, diese ersten zwei Verse, was soll das Toben der Völker? Die werden zitiert in der Apostelgeschichte. Das ist das Gebet der Jünger Johannes und Petrus. Johannes und Petrus, die waren im Gefängnis, weil sie das Evangelium verkündet hatten. Sie wurden freigelassen, sie kommen zu den Jüngern und sie wurden bedroht von den führenden Juden. Ihr haltet den Mund, ihr redet nicht mehr darüber. Und dann kommen sie zurück und dann als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du zu unserem Vater David deinen Diener sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Das sind die zwei Verse. Tatsächlich haben sie hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihr Thron an und hilf deinen Diener, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Sie haben nicht davon abgelassen. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sie proklamieren die Souveränität Gottes. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das können wir persönlich auch nehmen. Los, wir zerreißen die Fessel, befreien uns von ihrem Strick. Man könnte gerade meinen, man hört heute in der Gesellschaft diesen Ruf, finde ich, von der Politik, von einigen Parteien, von Menschen, die wir vielleicht kennen. Die Menschen glauben damit einer Lebenslüge, nämlich, dass es Freiheit gibt ohne Gott. Das ist eine Lüge. Sie glauben, dass sie frei wären, wenn sie sich von Gott entfernen. Aber Gott ist doch der Schöpfer. Gott hat uns doch gemacht, wie wir sind. Und kein Mensch ist wirklich frei, wenn er Gott ablehnt. Ich glaube, das können einige von uns selber von unserem Leben berichten, wenn wir weglaufen oder wenn wir Gott noch nicht gekannt haben. Wir waren nicht frei. Im Gegenteil, wir waren gebunden, aber total. Ja? Und Gott hat uns frei gemacht. Das ist wie bei einem Fisch. Ein Fisch wird nicht frei, wenn er aus dem Wasser geht. Ja? Gott hat uns dazu erschaffen, um mit ihm eine Herzensbeziehung zu leben. Und das ist unsere Bestimmung. Und da ist auch der Zustand der Freiheit. Ja? Der Paulus redet sogar, ich bin Sklave Christi und ich bin frei. Und ganz ehrlich, das kann nur der verstehen, der das auch selber erlebt hat. Das ist ja nicht logisch. Ja? Aber das ist wahr. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da sind wir in unserer Bestimmung. Das ist so stark. Und Vers 4 bis 6, da geht es um die Antwort des Allmächtigen. Der David hört prophetisch die Antwort von Gott vom Thron her. Gott thront im Himmel. Er ist der, der erhaben ist. Er hat alle Macht. Er ist der Allmächtige und er sitzt in der Schaltzentrale des ganzen Universums. Fakt, Punkt. Ja. Hast du gewusst, dass Gott lacht? Vielleicht stolpert der eine oder andere. Gott lacht spöttisch? Das ist ein heiliges Lachen. Worüber lacht er denn? Worüber lacht Gott? Ich glaube, er lacht über den Glauben der Menschen an ihre eigene Macht. Er lacht über die Überheblichkeit der Menschen, die ihn verneiden, die ihn verspotten. Man könnte einen Vergleich ziehen von einem kleinen Sohn, der ganz großspurig vielleicht behauptet, Papa, komm, Arm drücken, ich gewinne gegen dich, ja, vielleicht 4 Jahre alt. Ich glaube, der Papa lächelt und denkt, oh Sohn, ja, du denkst, du bist stark, aber ich kenne das Ende deiner Kraft. Und ich glaube, Gott, der lacht auch. Er kennt doch die Grenzen der Völker, die Grenzen der Herrscher. Und wenn sie über ihn spotten, mit diesem Atemzug, wenn Menschen über ihn spotten, ist der gleiche Atemzug, den sie von Gott geschenkt bekommen haben. Nämlich jeder Atemzug hängt von Gott ab. Er ist der Schenker des Lebens. Das ist echt krass. Und die ganze Menschheitsgeschichte zeigt eigentlich bis heute der Widerstand gegen das Evangelium. Es ist unvernünftig und erfolglos, wenn wir so alles so anschauen. Niemand kann die Gemeinde aufhalten. Wie viele römische Herrscher, wenn man die Kirchengeschichte liest, diese brutalen römischen Kaiser, die versucht haben, die Christen auszulöschen, ob das in der Arena war, den Löwen vorzuwerfen, auf dem Scheiterhaufen. Es ging durch, sie wollten das, die Christen auslöschen, sie haben es nicht geschafft. Auch heute, der Kim Jong-un in Nordkorea, er wird es nicht schaffen, er kann die Gemeinde nicht auslöschen. Im Untergrund, im Iran, ja, die Gemeinde ist im Untergrund, aber sie wächst. Es gibt viele Menschen, die sterben, aber sie wächst. Die Gemeinde lässt sich nicht aufhalten, das hat Gott versprochen. Und dann, das steht bevor, er fährt sie an in glühendem Zorn. Gottes Zorn, was ist Gottes Zorn nicht? Gottes Zorn ist nicht eine Boshaftigkeit gegen uns Menschen. In Römer 1, Vers 18, da steht, doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnten. Gottes Zorn ist ein Zorn gegen die Sünde, ist ein Zorn gegen Gottlosigkeit, ist ein Zorn gegen Ungerechtigkeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über den Zorn auch predigen, dass das ausgewogen ist, Gnade und Wahrheit. Wir müssen das ganze Evangelium predigen, weil dazu kam ja Jesus. Er ist doch genau dazu gekommen, weil dieser Zorn auf uns gelegen ist. Der Zorn liegt doch auf den Menschen hier in Herbolzheim. Der Zorn Gottes liegt auf jedem Ungläubigen da draußen. Mir ist es manchmal gar nicht so bewusst. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dazu kam Jesus. Er hat doch uns von dem Fluch befreit. Er hat den Fluch genommen, damit wir Segen haben. Er ist ans Kreuz, damit wir Errettung bekommen. Damit wir nicht mehr unter diesem Zorn bleiben. Und das ist doch die frohe Botschaft. Und ich finde es immer, boah, Gnade pur in seinem Wort steht. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und dann geht's weiter. Gott spricht von seinem Thron. Ich habe den König gesalbt und geweiht. Punkt. Das ist ein Fakt. Ja, die Geschichte ist schon geschrieben. Da kann sich die Welt, die Machtherrscher, alle Liberalen, sie können sich aufbäumen wie verrückt. Es steht fest, die Herrschaft von Jesus Christus steht fest. Er ist der König der Könige. Er wird wiederkommen und auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel, da steht folgender Titel geschrieben. König der Könige, Herr der Herren. Ich liebe diesen Vers. Da steht's. Es ist beschlossene Sache, es ist einfach so. Und dann kommen die nächsten 3 Verse. Der David, der hört diese Thronrede von diesem Messias. Er hört diesen Sohn reden. Er hört Jesus schon reden. Und was sagt er? Der Untergang der Gottlosen, der steht fest, der ist gewiss, der ist unaufhaltsam. der wird schrecklich sein mit eiserner Faust, der wird sie zerschmettern. Der wird vollständig sein, unwiederbringlich, wenn er kommt auf diesem weißen Pferd mit dem Namen König der Könige. Das wird schrecklich sein. Und da kann sich jeder dagegen wehren, es steht einfach fest. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das steht in Daniel 7, 14. Das ist doch stark. Wir dürfen das jetzt schon einfach vor Augen haben, bei allem, was um uns herum geschieht. Das ist doch unser Blick. Und nichts ist unvernünftiger als Gottlosigkeit. Und das Schlimmste, glaube ich, ist der Hass der Menschen gegen diesen Jesus, gegen diesen Sohn. Und dann wird es wirklich schrecklich sein, diesem Gott in die Hände zu fallen. Und wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Ja? Dein Reich komme. Es wird kommen, dieses Gebet, es wird erhört, weil es wird kommen. Da kommt Jesus nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Er kommt als Vollstrecker von Gottes Zorn. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert heraus, mit dem er die Völker besiegen wird. Und mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen. Er vollstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Hast du vielleicht Probleme mit diesem Jesus? Wie er so dargestellt wird, ja, dann hast du ein verzerrtes Bild von Jesus, dann hast du kein vollständiges Bild, dann hast du vielleicht diesen Softie-Jesus mit den gewellten Haaren oder was, der immer lieb schaut oder so. Ich glaube, wir sollen den wahren Jesus suchen, den finden wir im Wort, den finden wir nicht in der Verfilmung, den finden wir in Gottes Wort, nämlich der Jesus, der Gnade und Wahrheit spricht. Also es wird noch positiver. Dann kommen die Verse 10 bis 12, die letzten drei. Da geht es um den Aufruf dann von Seiten von David. Ja? Er hat am Anfang den Ist-Zustand gesehen, boah, die Völker toben. Dann die Antwort vom Thron von Gott. Dann kommt diese Thronesrede von diesem Sohn. Und dann, er kann nicht mehr anders, als aufzurufen. Er ruft auf, beugt euch, ja? Beugt euch, ihr Könige. Und da möchte ich einen König, ich habe den eben vor kurzem gelesen, es hat mich wieder neu einfach erfasst und ergriffen und bewegt und begeistert, der König Nebukadnezar. Wir kennen ihn, das ist der König, der 400 Jahre nach diesem Psalm gelebt hat, ja, im Jahr 600 vor Christus. Er, der große König des Babylonischen Reiches. Wir finden ihn im Buch der Könige und der Chronike. Da finden wir diese Machtübernahme über Juda, diese drei Deportationen dann, also das Volk, der Stamm Israel wurde schon Jahre zuvor deportiert nach Assyrien, aber der Stamm Juda, der Verbliebene, der wurde deportiert dann nach Babylon unter Nebukadnezar. Das war 605, war die erste, bis 586 zur dritten. In der ersten wurde Daniel mit seinen Freunden, da wurden so die Oberschicht weggezogen. In der zweiten kam dann Hesekiel mit zum Beispiel, also die nächsten. Und in der dritten dann diese brutale Begegnheit mit dem König Zedekia, der sich ja gegen ihn aufgelehnt hat. Und da sehen wir, wie brutal dieser Nebukadnezar war. Ja? Er fängt diesen fliehenden Zedekia wieder ein, setzt ihn dahin, bringt viele um, unter anderem einer nach der Reihe von seinen Söhnen, was er mit ansehen muss. Und damit das Letzte, was er gesehen hat in seinem Leben, werden seine Augen ausgestochen. Und er bringt ihn auch mit nach Babylon, wo er dann irgendwann stirbt. So war der Nebukadnezar drauf. Er war mächtig, er war groß, er war der Weltherrscher. Er ist dann rüber, er hat Juda erobert, er hat Assyrien erobert, er hat alles erobert, was es zu erobern gab. Und diesem Nebukadnezar, dem begegnen wir dann in Daniel 2 bis 4. Da gibt es drei drei Begebenheiten, die diesen schrecklichen Herrscher zu einem demütigen, gottlobenden König machen, der dann eigentlich 3 Jahre danach stirbt. Da gibt's den Traum vom Standbild von den Reichen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr die Geschichte kennt, aber der Nebukadnezar hat einen Traum und der war so schrecklich. Und dann, der hat einen Traum von einem Standbild, Gold, Silber, Bronze, Eisen und so weiter, Ton. Und die Statue wird von einem Stein getroffen und wird zermalmt und das bewegt ihn. Er ist der Herrscher, er hat so viel Gewalt, aber das wurmt ihn. Was bedeutet das? Was habe ich da gesehen? Das ist eine schlaflose Nacht. Er, der große Herrscher. Und dann holt er seine Weisen, die können es ihm, krass war, der sagt, ich will nicht nur die Deutung, ich will, dass ihr mir den Traum sagt. Ja, das können die natürlich nicht, also er verlangt Unmögliches, dieser König, ja. Aber Daniel, er sagt dann, ja, in dir ist die Kraft der Götter. Ja, der Gott offenbart ihm den Traum und er deutet ihn. Er sagt, diese verschiedenen Materialien, das sind die verschiedenen Reiche, die nach deinem Reich kommen. Du bist das Haupt, du bist das Gold, ja, aber nach dir kommt ein anderes Reich und so weiter. Und ganz am Schluss wird alles zerstört und dann kommt ein ewiges Reich. Und wie war die Reaktion von Nebukadnezar auf diese Deutung? Er verbeugt sich vor Daniel. Ihm wird bewusst, da ist ja wirklich die Kraft der Götter. Und er ehrt ihn mit Geschenken. Daniel wird Statthalter und setzt seine Freunde Schadrach, Meschach und Abednego über diese Provinzen von Babel ein. Und er sagt, euer Gott ist wirklich der Gott aller Götter und der Herr aller Könige. Er enthüllt Geheimnisse, denn du konntest ja dieses Geheimnis offenbar machen. Er hat genau gewusst, hier habe ich es mit einem ziemlich großen Gott zu tun. Gott kannte sogar die Weltreiche, bevor sie noch geschahen. Ja, das war die Zeit, wo Babylon das Reich hatte. Gott hat schon vorausgesagt, da kommt ein persisch-medisches Reich, da kommt ein griechisches Reich, da kommt ein römisches Reich und alle werden immer kleiner und keines wird bestehen, bis am Schluss dieses ewige Reich kommt, nämlich das Reich von Jesus. Dann haben wir die nächste Geschichte. Der Nebukadnezar errichtet dann ein großes Standbild, wahrscheinlich das Standbild, was er gesehen hat. Und er befiehlt, dass alle sich vor ihm verbeugen. Die ganzen Statthalter sollten sich verbeugen. Ja, Schadrach, Meschach, Abednego haben sich natürlich nicht verbeugt, ja, vor diesem Götzenbild. Und so wurden sie in den Feuerofen geworfen. Und Nebukadnezar sieht einen 4. Mann dabei. Nicht mal das Haar war versenkt, nicht mal die Kleidung hat gerochen, nachdem er sie dann gleich aus dem Ofen wieder rausgeholt hat. Er war so wütend und hat sie mit dem Tod bestraft, weil sie sich nicht verbeugt hatten. Und dann musste er feststellen, Moment mal, ich habe ja gar keine Gewalt über den Tod. Da gibt's einer, der bestimmt, wann jemand stirbt, nämlich die waren unversehrt, kamen die raus. Er ist der Herr über Leben und Tod. Und Nebukadnezar als Reaktion erkennt die Macht dieses Gottes und dann lobt er ihn. Gepriesen sei der Gott, immer noch nicht sein Gott, sondern der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssten. Darum ergeht folgender Erlass an alle Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten kann. Und dann gab der König den 3 Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Ist doch stark, oder? Dieses Bekenntnis von diesem gottlosen König über Gott. Und dann gipfelt es in dem nächsten Traum, wo er einen Traum hat von einem Baum und ein Engel Gottes kommt und haut diesen Baum ab. Und dann bleibt der Stumpf bestehen und nach einiger Zeit setzt ihn Gott aber wieder ein und der Baum fängt wieder an zu wachsen. Und dadurch warnt Gott den Nebukadnezar vor Stolz und Überheblichkeit, weil er war überheblich. Er war der Bauer der Bauwerke. Ich habe gelesen, dass er zum Beispiel den Turmbau von Babel weitergemacht hat, dass er diese hängenden Gärten von Babylon hat er konstruiert, weil sich seine Frau aus dem von Persien, also heutigen Iran, kam und sie hat diese Berge vermisst. Also hat er ihr Berge aufgehäuft, hat sie schön grün gemacht, er hat ein Zoo ihr gemacht mit wilden Tieren, er hat alles möglich gemacht. Er hatte mal einfach der Herrscher. Und dann kam die Überheblichkeit zum Gipfel. Ein Jahr später erfüllte sich sein Traum. Genauso geschah es dann mit König Nebukadnezar. 12 Monate später ging er auf der Dachterrasse seines Palastes in Babylon umher und sagte sich, diese großartige Stadt habe ich erbaut. Es ist meine Residenz. Mit meiner gewaltigen Macht habe ich das fertiggebracht. Ein würdiges Denkmal meiner Herrlichkeit. Der König hatte noch nicht ausgeredet. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen, König Nebukadnezar. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Man wird dir Kraut zu essen geben wie dem Rind und dich nass werden lassen vom Tau. 7 Zeiten werden so vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Urteil an Nebukadnezar vollstreckt. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen. Er fraß Kraut wie die Rinder und wurde nass vom Tau. Sein Haar wurde lang wie die Federn der Geier und seine Nägel wie die Krallen der Völker. Und dann schreibt er als Proklamation: Nach Ablauf der Zeit erhob ich, Nebukadnezar, den Blick zum Himmel. Da kehrte mein Verstand wieder zurück und ich pries den Höchsten. Ich rühmte und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft niemals aufhört und dessen Reich in Ewigkeit besteht. Alle Bewohner der Erde sind vor ihm wie nichts. Er macht mit ihnen, was er will. Selbst das Heer des Himmels ist in seiner Hand. Niemand kann ihm wehren und ihn fragen, was er da tut. Als mein Verstand wieder zurückgekehrt war, kehrten zum Ruhm meines Königstums auch meine Herrlichkeit und mein Ansehen zurück. Meine Ratgeber und die Großen meines Reiches suchten mich auf und ich wurde wieder in meine Herrschaft eingesetzt. Meine Macht wurde noch größer als vorher. Und dann kommt der entscheidende Satz. Aber nun rühme ich und lobe ich und ehre ich Nebukadnezar, den König des Himmels, der zu seinem Wort den König des Himmels, der zu seinem Wort steht und immer das Richtige tut und der alle demütigen kann, die sich überheben. Die Geschichte, die begeistert mich, die berührt mich. Der Nebukadnezar erkennt ganz am Schluss von seinem Leben, von seiner Regierungszeit, Gott gibt die Macht jedem, wenn er will, er nimmt sie, wenn er will. Er hat die Macht. Er trifft die gute Entscheidung und demütigt sich vor diesem lebendigen Gott und ja, lobt ihn aus der Tiefe seines Herzens raus. Diesen Werdegang, der begeistert mich und das lässt mich hoffen, auch für unsere Zeit. Diese Geschichte zeigt uns doch, erstens, wir müssen doch keinen Machthaber fürchten. Er kriegt nur so viel Macht, wie Gott ihm zuweist. Ja? Sie sind allesamt doch vollständig in Gottes Hand. Er lässt sie in ihrem Hochmut gewähren. Aber wir kennen doch das Ende, wenn sie sich nicht vorher auch bekehren wie Nebukadnezar. Und da ist wieder die Hoffnung, hey, wenn Nebukadnezar sich bekehren kann, dann doch heute mit dem Evangelium von Jesus, doch auch, egal wer sich gegen ihn stellt. Er lacht über die Überheblichkeit der Weltmächte im Jahr 2025. Das ist unser Gott. Seine Verheißungen sind gewiss. Sein Plan steht fest. Und deshalb ist es ein guter Rat an die ganze Menschheit, an jeden Menschen persönlich. Beug dich vor diesem lebendigen Gott. Liefere dich ganz dem Sohn aus, dem erwählten König, denn er wird ja ewig regieren. Ja. Und dann geht's weiter. Dient Yahweh mit Furcht, jubelt und zittert vor ihm. Furcht, ist das Angst? Nee. Die Furcht ist die Furcht des Herrn, die Furcht ist die Ehrfurcht vor ihm. Dieser Zustand, wo wir wissen, wer wir sind und wer Gott ist. Er ist der König, er ist oben, wir sind unten. Ja? dieser Respekt, ja, und die Bibel ist voller Bibelstellen über die Furcht des Herrn. Zum Beispiel in Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, ja. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht, ja. Wir wollen doch Erkenntnis, wir beten doch um Erkenntnis, wir brauchen die Furcht des Herrn. Und wir hatten vor Jahren hier mal ein Seminar mit Hartweg über die Furcht des Herrn. Das lohnt sich da nochmal, das anzuhören. Der Wert in uns, weil er schenkt es uns. Und dieses Jubeln und Zittern, ich glaube, das ist wichtig. Nicht nur zittern, sondern auch jubeln, das gehört zusammen. Ja, diese Gnade und Wahrheit, die gehören immer zusammen. Dieser Zorn Gottes und diese Gnade, sie gehören zusammen. Ja, dieses Jubeln und Zittern, das ist ein gutes Verhältnis, um nicht auf einer Seite runterzufallen. Kumpelgott versus unnahbarer Gott. Nur Liebe versus nur Gericht. Nur Gnade versus nur Zorn. Ja, so ist er nicht. Er ist, oh, wir lernen ihn doch kennen, da ist eigentlich klar. Ja. Glücklich alle, die bei ihm geborgen sind. Bei ihm sind wir sicher, auch in den Zeiten von heute, von morgen. Und da ist Gottes Friede, das ist so ein starker Vers, der Friede, der unseren Glauben bewahrt. Das steht in Philipper 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ja, was können wir aus dem Psalm jetzt so mitnehmen? Wir können die Entscheidung treffen für jeden Tag eigentlich. Wir beugen uns freiwillig vor diesem lebendigen Gott. Egal, was in uns für Kämpfe toben, egal, was außen für Kämpfe toben, wir treffen die Entscheidung, wir beugen uns. Wir erkennen an, Jesus ist der Herr, nicht nur über die ganze Erde, sondern auch in meinem Leben. Er sagt, wo es lang geht. Und das ist das Beste und auch das Sinnvollste, was man überhaupt machen kann, weil das hat ein Happy End. Kann man sagen, das ist eine gute Entscheidung. Beugen wir uns aus Angst? Niemals. Niemals aus Angst. Auch wenn Gott, dieser Allmächtige, dieser El Shaddai, ja, der über allem thront, aber er ist doch der, der zu uns Menschen gekommen ist, um eben diesen Weg frei zu machen durch Jesus. Er ist doch der Gott, der in uns Gläubigen wohnt. Und das hat mich echt ergriffen an der Gemeindefreizeit, wo Josua darüber gepredigt hat, dass dieser große Gott in uns gekommen ist, noch in dem Zustand, wo wir eben sind, ja, dass wir nicht unwürdig waren, dass er in uns reinkommt, sondern er möchte uns von innen raus begegnen. Das hat mich so berührt und das spielt auch heute mit dem Psalm eine Riesenrolle. Jeder von uns Kindern Gottes ist dieser Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist ist der Geist Jesu, der in uns lebt, uns von innen bewegt, beisteht, ermahnt, ermutigt, die Ängste wegnimmt, den Finger auf Dinge zeigt, uns den Sohn groß macht, uns in die Wahrheit leitet, uns heilt, uns heiligt. All das, das ist, ja. Er verändert uns in das Bild von Jesus unterm Strich, wenn wir es zulassen, wenn wir immer wieder willig sind, wenn immer wieder Raum zur Buße da ist. Und wir als Nachfolger haben die ganze Geschichte im Blick. Wir kennen doch das Ende, wir haben doch das Buch hier, hoffentlich jeder bis zum Ende gelesen. Wir kennen doch, was kommt. Das geht auch durch die ganzen Propheten. In Matthäus, Markus, da steht, hat Jesus diese Endzeitreden. Die ganze Offenbarung ist voll. Immer wieder finden wir Texte, Bibelstellen, wo es ums Ende geht. Wir kennen das Ende. Ja? Gott ist ein Gott, der uns das offenbart hat. Und wenn Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, dann meint er das auch so. Und das heißt doch für uns ganz praktisch, wenn wir diese, es geht mir jetzt um diese Weitsicht, ja, dann gilt es auch für die Dinge, wo wir wissen, ja, es ist vollbracht, er hat es getan, dann haben wir diese vorwärtsgerichtete Perspektive, ja, diese Perspektive, die schon sieht, was noch nicht da ist, ja. Und wenn Gott in dein Leben hineingesprochen hat, und das hat er wahrscheinlich bei allen oder fast allen, durch ein Wort aus der Bibel, durch andere Christen, durch prophetische Eindrücke, durch Gottes Wort direkt ins Herz, wenn er da hineingesprochen hat, dann nimm da, wenn du das nochmal hörst oder liest oder dir nochmal anschaust, dann nimm da diese Perspektive ein, die das Ende im Blick hat, diese Zukunft, dass du schon die Erfüllung siehst vor deinem geistigen Auge. Sieh, was vor dir liegt. Bist du deprimiert? Vor dir liegt die Freude. Hast du eine jahrelange Baustelle? Vor dir liegt der Sieg. Oh, das predige ich für mich. Ist deine Ehe so gut wie kaputt? Vor dir liegt eine wiederhergestellte Ehe. Bist du voller Zweifel? Vor dir liegt ein verwurzelter Glaube. Siehst du gerade kein Land? Gott ist der, der das Meer teilt. Das haben wir heute auch schon mehrmals gehört. Vater im Himmel, und ich lob und preise dich, dass du der Gott bist, der wirklich Regie führt, der alles unter Kontrolle hat. Ich danke dir, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern du hast den Heiligen Geist gegeben, der uns in die Wahrheit leitet, nämlich die Wahrheit, dass dein Wort Wahrheit ist, dass alles, was du verheißen hast, dass das feststeht, dass es gewiss ist, dass es in unser Leben hineinspricht. Und ich möchte es nochmal neu einfach proklamieren, dass alles, wo du reingesprochen hast, dass du zu deinem Wort hältst. Herr, ich bete, dass wir willige Herzen bekommen. Immer mehr, dass wir bußbereit sind, wenn du deinen Finger irgendwo reinlegst. Ich danke dir auch für deine Vergebung, dass du gnädig mit uns bist. Ich danke dir für deine Zukunft mit uns. Du bist ein Gott der Zukunft und Hoffnung. Herr, das glauben wir. Und ich danke dir für das Leben von Nebukadnezar, dass du an seinem Leben einfach gezeigt hast, dass du der Gott bist, der lebt, der lebendig ist, der in alle Ewigkeit regiert. Ich danke dir, dass es so viele Beispiele davon gibt. Ich danke dir, dass du es an unserem Leben zeigst. Und ich bete für den Blick einfach nach vorne, für jeden in seinem Bereich. Ich danke dir, dass du für uns bist. Du bist ein Gott, der für uns ist. Wir loben und preisen dich, deine Herrschaft, deine Herrlichkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.